Jedes Frühjahr begehen Juden das Pesachfest, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest des Auszugs aus der ägyptischen Sklaverei oder einfach das Fest der Freiheit. Es ist der Feiertag, der weltweit von den meisten Juden begangen wird. Ganz gleich, wo sie leben, ganz gleich welchen Alters und unabhängig vom Grad der Religiosität. Freilich, nicht alle befolgen sämtliche Vorgaben, die mit dem Pesachfest einhergehen. Nicht alle verzichten auf den Verzehr von Gesäuertem. Und nicht alle essen Matzah, also das ikonische, meist quadratisch flache, ungesäuerte Brot, welches zu einem der bekanntesten Symbole des Pesachfestes geworden ist. Nicht alle halten sich also an alles, und manche halten sich an gar nichts. Aber die übergroße Mehrheit begeht zumindest den ersten Abend des Festes, den Sederabend, in dem man im Kreis der Familie, von Freunden oder in der jeweiligen jüdischen Gemeinde die biblische Geschichte nacherzählt. Wobei das Erzählen bei weitem nicht ausreicht. Vielmehr muss die Geschichte gespürt werden, geschmeckt werden, erlebt werden. Weshalb man bestimmte Speisen isst, bestimmte Handlungen ausführt, bestimmte Erinnerungen wachruft, bestimmte Stimmungen entfacht. Und obwohl Kinder im Judentum immer eine wichtige Rolle spielen, sind sie an diesem Abend noch wichtiger. Denn sie sind die Hauptadressaten der Botschaft. Und sie sind diejenigen, die die jüdischen Ideen und Werte verinnerlichen, verwirklichen und weitertragen sollen. Was das Pesachfest auch für Außenstehende, ja eigentlich für alle Menschen besonders macht, ist die Art und Weise, wie Geschichte, Identität und Werte gelehrt und transportiert werden. Und das bereits über Tausende von Jahren. Gerade in einer Zeit, in der im Westen ein Kampf um kulturelle Identität tobt, in der die Geschichte des Westens zunehmend in Vergessenheit gerät, in der das Wissen um die moralischen, politischen und kulturellen Fundamente rapide nachlässt und in der Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde entweder zur Verhandlungsmasse werden oder durch äußere und innere Angriffe in Gefahr geraten, braucht es Wissen, Weisheit und ausgefeilte Mechanismen, um die eigene Identität zu bewahren und die eigenen Werte zu schützen. Nun wollen wir Juden uns zwar nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber wenn die Welt etwas von uns lernen kann, dann sind es Überlebensstrategien. Wobei damit nicht das Überleben einzelner Juden gemeint ist. Denn da sieht es angesichts unzähliger Pogrome und Vernichtungsversuche, die im Lauf der Geschichte Millionen jüdische Leben gefordert haben, ziemlich düster aus. Auch wenn es unseren Feinden trotz aller Bemühungen noch nicht gelungen ist, uns vollständig zu vernichten. Gott sei Dank. In der Liturgie des Sederabends heißt es dazu übrigens, es war nicht nur einer, der sich erhob, um uns zu vernichten, sondern in jeder Generation erheben sich welche, um uns zu vernichten. Aber der Ewige rettet uns aus ihren Händen. Wer glaubt, dies sei übertrieben oder längst überwundene Geschichte, der möge sich die fiebrigen Vernichtungsträume der iranischen Mullahs, der palästinensischen Hamas und all ihrer islamistischer Verbündeter zu Gemüte führen. Dann merkt man schnell, dass wir es nicht mit verstaubter Geschichte oder poetischer Übertreibung zu tun haben, sondern mit geschichtlicher Kontinuität. Der Hass auf die Juden war schon immer da. Er wechselt lediglich die Gestalt und die Methoden. Doch zurück zum Überleben. Trotz aller Versuche der letzten 3.500 Jahre, uns Juden ein für allemal loszuwerden, sind wir immer noch da, mit Blessuren, Wunden und Narben zwar, und um unendlich viele jüdische Leben ärmer, aber wir sind trotzdem da. Und das ist eigentlich ein Wunder. Es ist außergewöhnlich. Manche schreiben dies Gott zu. Schließlich sind wir sein auserwähltes Volk, haben einen ewigen Bund mit ihm geschlossen. Einen Bund, der uns zwar nicht unverwundbar macht und uns weder Leid noch Tod erspart, der uns aber immerhin das kollektive Überleben sichert. Das Überleben des Volkes Israel, des jüdischen Volkes. Für diejenigen, denen das zu religiös oder zu metaphysisch ist, gibt es aber eben auch noch andere Gründe, die unser Überleben gesichert haben. Zumindest in religiöser und kultureller Hinsicht. Denn damit kennen wir uns aus. Dort liegt unsere Expertise. Darin sind wir Profis. Mit anderen Worten, wir wissen, wie man sein eigenes Erbe schützt, wie man seine Identität bewahrt und wie man Werte und Ideale durch die Stürme der Zeit transportiert. Ein wesentliches und erfolgreiches Rezept findet sich in der Art und Weise, wie wir das bewahren, was uns ausmacht, das vermitteln, was wir sind und das weitergeben, was wir sein wollen. Wir tun dies etwa durch das Lernen der eigenen Geschichte, durch die Auseinandersetzung mit unseren Texten, durch das Ringen mit den fundamentalen Ideen. Das tun wir allerdings nicht nur im intellektuellen Elfenbeinturm, sondern wir übersetzen es in Bräuche, in Rituale und in Zeremonien. Nicht allein und nicht in Abgeschiedenheit, sondern in der Familie, mit Freunden, mit Bekannten und in der Gemeinschaft. So wie bei den jüdischen Feiertagen und speziell am Sederabend. Mit den Geschichten, den Bräuchen und den haptischen Elementen. Denn dieser Abend ist mehr als festliches Essen und er ist mehr als gesellschaftliches Zusammensein. Er ist eine jährlich wiederkehrende Garantie dafür, dass wir nicht vergessen, wer wir waren und wer wir sind. Er ist ein erprobtes Mittel, um kulturelle Identität zu bewahren. Ein Anker, der vor Tausenden von Jahren ausgeworfen wurde und dessen Seil noch immer hält. Wir erfahren an diesem Abend Jahr für Jahr, wo wir herkommen. Wir waren Fremde, wir waren Sklaven, wir waren Unterdrückte, der Bodensatz der Gesellschaft. Meilenweit entfernt von dem Gedanken, von irgendwem oder für irgendetwas erwählt worden zu sein. In einer hoffnungslosen und ausweglos erscheinenden Lage. Doch mit Gottes Hilfe gelang es, die Fesseln abzuwerfen, der Sklaverei zu entkommen, die tyrannische Herrschaft des Pharao abzuschütteln und den Weg in die Freiheit anzutreten. Wir lernen dabei, das Unvorhersehbare vorherzusehen, nicht zu verzagen, nicht zu verzweifeln, so aussichtslos die derzeitige Situation auch erscheinen mag. Denn irgendwo wartet ein Ausweg, irgendwo öffnet sich eine Tür und irgendwer wartet darauf, dass wir sie durchschreiten. Wir erinnern uns an die elementare Bedeutung der Dankbarkeit, denn Dankbarkeit ist der Schlüssel zum Glück. Individuell und kollektiv. Wir vergegenwärtigen uns, dass wir Fremde waren, Fremde in Ägypten, und wir fräsen diese kollektive Erfahrung Jahr für Jahr in unser Bewusstsein, um zu verstehen und nachzuempfinden, was es bedeutet, fremd zu sein, fremd auszusehen, als fremd wahrgenommen zu werden, als Fremder behandelt zu werden. Und wir nehmen uns vor, denjenigen die Hand auszustrecken, die selbst Fremde sind. Zumindest dann, wenn sie uns nicht hassen, uns angreifen oder uns vernichten wollen. Will heißen, auch die Empathie hat dort ihre Grenzen, wo sie das eigene Überleben gefährdet. Aber dennoch ist der Grundgedanke wertvoll. Wir prägen uns ein, dass die Treue zu Gott den Widerstand gegen menschliche Tyrannei bedeutet. Und zwar immer und überall. Wir lernen, Freiheit wertzuschätzen, dafür zu kämpfen und sie zu verteidigen. Wir erfahren, dass grenzenlose Freiheit ins Chaos führt und dass Freiheit ein mühseliger und langwieriger Prozess ist. Dass Freiheit nicht kostenlos zu haben ist, sondern eine Entscheidung ist, die jeder selbst treffen muss. Eine Entscheidung, die weder normal noch natürlich ist, sondern die Verantwortung bedeutet. Verantwortung für sich selbst, den Nächsten und die Gemeinschaft. Und wir vergegenwärtigen uns vor allem eines. Wenn wir nicht wissen, wer wir waren und wie wir zu dem geworden sind, was wir sind, werden wir daran scheitern, das zu werden, was wir sein wollen. Und wer kann das schon wollen? Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.